heute einen Kaktus mitgebracht. Das Thema ist nämlich heute, es geht um eine Stimme in der Wüste. Und ich habe mich so gefreut, dass bei dem Kaktus ein paar Blüten gekommen sind, mitten im Januar. Und eine Wüste ist ja keine Gegend, wo es so besonders schön ist, aber es kann auch in der Wüste schön sein, einfach durch so ein paar Blüten. Oder habt vielleicht auch schon Bilder gesehen, die Wüste blüht, wenn es gibt ja Zeiten, wo dann doch mal ein bisschen Regen fällt und wie dann alles plötzlich grün wird. Ja, und so kann auch Wüste auch eine gesegnete Gegend sein. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen in die Vergangenheit, muss man auch sagen, dass Wüstenzeit eigentlich schon immer Zeiten waren, in denen Gott besonders zu Menschen geredet hat. Und so war es auch beim Volk Israel im Alten Testament, angefangen von der 40-jährigen Wüstenwanderung, danke, unter Mose bis zur babylonischen Gefangenschaft, was ja auch so eine Art Wüstenzeit war für das Volk Israel. Besonders eindrücklich finde ich da das Buch Nehemia auch in der Zeit, wo man sieht, wie Gott in der Zeit, wo alles da niedergelegen ist, wo die Mauern zerbrochen waren, wo Gott auch dort Erweckung und Aufbruch schenkt. Und auch hier in Europa in den letzten Kriegs- und Seuchenzeiten bis hin zu Corona redet Gott zu vielen Menschen und schenkt immer wieder geistliche Aufbrüche. Und vermutlich könnte auch jeder von uns hier berichten, wo Gott zu uns gerade in solchen Zeiten besonders geredet hat. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich fast 40 Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet habe und muss sagen, also ich bin sehr dankbar für die Zeit und da hatte ich ja dauernd mit Menschen zu tun, die in der Wüste eine bestimmte Zeit zugebracht haben und das war für viele eine Zeit, wo sie einfach gesehen haben, wie vergänglich alles ist, wie unwichtig manches ist, womit sie sich beschäftigt haben und dass es um ganz andere Dinge geht im Leben, als was ihnen wichtig war. Die Menschen fragen nach bleibenden Werten wie Sicherheit, Frieden, Geborgenheit und nach dem Sinn des Lebens und auch nach der Ewigkeit. Aber was ist eine Wüste? Das kann man leicht beschreiben. Wo du hinschaust, ist nur Sand oder Steine, Felsen. Es ist extrem trocken, öde, es gibt hohe Temperaturunterschiede sehr oft und eben ein paar kümmerliche Gewächse. Kakteen, Dornbüsche, Sträucher. Und etwas, was für uns sonst selbstverständlich ist, hat in der Wüste einen ganz großen Wert. Wir drehen zu Hause unseren Wasserhahn ganz einfach auf, zum Händewaschen, alles Mögliche. Aber in der Wüste ist es was ganz Kostbares, Wasser zu haben. Und als Zweites vielleicht auch ein Gegenüber zu haben. Es ist schrecklich, ganz alleine zu sein. Und gerade Wasser ist das Nötigste, um überleben zu können. Und jetzt momentan befinden wir uns ja auch in Europa in so einer Art Wüstensituation, die jetzt vor einem guten Jahr über Nacht gekommen ist. Viele in der Ukraine haben nicht mal mehr das Nötigste zum Leben. Wir sehen die Bilder im Fernsehen vielleicht. Und es kann auch sein, dass wir uns irgendwie schon daran gewöhnt haben, dass jeden Tag halt ein paar so zerbombte Häuser gezeigt werden oder sonst irgendwelche Zerstörungen, mit denen wir konfrontiert werden. Aber in einer Wüste, in einer schweren Zeit, da sind auch Stimmen gefragt, die ihren Mund auftun, die gerade in solchen Zeiten Gott bekennen, die sich an Gott wenden, die Zeugnis ablegen von dem, der über allem steht, von dem ewigen Gott, dem Schöpfer, der Quelle des Lebens und dem Gott der Gnade und Wahrheit. Und damals, als der Herr Jesus zu wirken begann, war Johannes der Täufer so eine Stimme. Eine Stimme in der Wüste. Und genauso ist heute auch unsere Stimme gefragt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem und bis an das Ende der Erde. Und an Johannes sehen wir, wie so ein Zeuge ausschaut und was ihn kennzeichnet. Und deswegen lasst uns mal einfach den Text dazu lesen, wo Johannes sich selber vorstellt. Johannes 1, ab Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Also wer war dieser Johannes der Täufer? Vers 6 heißt es, es war ein Mensch von Gott gesandt. Und er kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen. Und die ganze fromme Welt beschäftigte sich damals mit dem Problem Johannes. Sie konnten ihn nicht einordnen, weil er einfach so anders war, wie all die anderen frommen Leute. Und deswegen schickten sie eine Delegation, um mehr über ihn herauszufinden. Was war so besonders an dem Johannes? Ich möchte da drei Dinge besonders herausstellen. Johannes begann seinen Dienst freiwillig in der Wüste. Warum in der Wüste? Ganz einfach, weil Gott ihn dorthin geschickt hat. Und warum hat sich wohl Gott diesen Platz ausgesucht? Was meint ihr? Hätte ihn nicht lieber nach Jerusalem schicken sollen, dass er sich vor den Tempel hinstellt oder so? Er schickt ihn in die Wüste. Heute würde ich vielleicht sagen, in der Wüste, da gab es keine Funkmasten, da gab es keinen Mobilfunk. Aber das war damals noch nicht das Problem, dass die Leute so mit ihren Smartphones beschäftigt waren. Aber die Wüste war auf jeden Fall ein Ort, wo es still und ruhig war. Und wenn die Leute rauskamen aus Jerusalem in die Wüste, dann hatten sie nichts anderes, was sie abgelenkt hat. Und auch Johannes hatte nicht viel dabei. Jetzt wisst ihr vielleicht, was er mitgenommen hat in die Wüste. Bitte? Seinen Mantel. Kamelhaarmantel, genau. Und was hat er gegessen? Genau, Heuschrecken, wilder Honig. Also Eiweiß und Kohlenhydrate, ne, waren da auf jeden Fall dabei. Es war nicht viel, aber es hat gereicht. Ich habe mich in Bezug auf Johannes gefragt, was beeinflusst meine Entscheidungen, die ich treffe, wo ich hingehe? Ist es Gottes Auftrag, was ich tue, oder mein Wunsch nach Sicherheit, nach Bequemlichkeit? Was beschäftigt mich oder was beschäftigt euch jetzt in dieser Zeit? Angesichts des Krieges in Osteuropa und wo man auch immer mehr davon spricht, es könnte ja auch noch schlimmer kommen. Es wird immer mehr aufgerüstet. Geht es jetzt um mich? Oder worum geht es? Habe ich genug Vorräte zu Hause, wenn die Zeiten vielleicht noch schlechter kommen? Sollte ich mir vielleicht ein Notstromaggregat anschaffen? Oder eine Heizung, die auch Zukunft hat, wenn es vielleicht kein Gas gibt. Oder meine Schäfchen ins Trockene bringen mit Goldankauf. Was kann ich in meinem Haus noch sicherer machen? Wie wäre es mit Überlebenstraining? Ich weiß nicht, was euch so beschäftigt in der Zeit. Momentan ist wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber Gedanken macht sich doch jeder auch über die Zukunft. Einiges hat mich auch beschäftigt. Und es hat vielleicht auch eine gewisse Berechtigung, dass man über bestimmte Sachen nachdenkt. Denn wenn die Zeiten schwerer werden, dann möchten wir auch wieder anderen helfen können. Aber mir kam auch das Wort in den Sinn aus Lukas 9, Vers 24. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir unser Leben erhalten, dass wir unser Leben noch sicherer gestalten. Johannes war jedenfalls bereit, seinen Lebensstandard herunterzuschrauben, um dorthin zu gehen, wohin Gott ihn gesandt hat, nämlich in die Wüste. Und er tat es freiwillig. Das ist das eine. Und was war seine Botschaft? Seine Botschaft war eigentlich ganz einfach. Seine Botschaft war Jesus. Er sprach von seiner Gnade und Wahrheit. Vers 16, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Also er hat die Fülle, er hat alles, was du brauchst. Vers 17, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es geht um Jesus. Es geht darum, und wir wissen, was er gepredigt hat, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er hat davon gepredigt, wie sündig unser Herz ist, dass wir verloren sind. Das ist die Wahrheit. Und er hat von der Gnade gepredigt, dass einer kommen wird, und er hat dann später auf Jesus gezeigt, der will dir gnädig sein. Er gibt Gnade um Gnade. Wenn jemand in Sünde gefallen ist, in Ehebruch, es ist die Gnade da. Diebstahl, es ist Gnade da. Natürlich muss der auch sein Leben in Ordnung bringen, Gestohlenes zurückbringen, aber dann ist die Gnade da. Wer betrogen hat, bekommt Gnade. Selbst wenn jemand einen Mord getan hat oder Rufmord, die Gnade ist da. Wenn du neidisch warst, jemand gehasst hast, es steht die Gnade da. Götzendienst, Aberglauben, Stolz, Hochmut, Lieblosigkeit, über allem steht seine Gnade. Aber vorher kommt die Buße. Das war der Beginn der Predigt des Johannes. Tut Buße. Eine ganz einfache Botschaft. Und viele kamen zu ihm in die Wüste, um diese einfache Botschaft zu hören. Und ich glaube, das Besondere war auch bei Johannes, er hat nicht nur gepredigt, sondern er hat auch darin gelebt. Denn er sagt hier in Johannes 1, von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade und Gnade. Also er hat selber von der Gnade gelebt und damit auch Buße getan. Und das Dritte zu Johannes, was kennzeichnete seine Person? Die Priester und die Leviten, die haben ihn ganz direkt gefragt, wer bist du? Was hätten wir geantwortet auf die Frage? Wenn Daniel, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Was würdest du sagen? Bitte? Aber wenn jetzt so ein Ungläubiger fragt, wer bist du, und du merkst, er möchte schon mehr von dir wissen, dann würden wir vielleicht doch manches über uns erzählen, vielleicht auch, was Gott an uns getan hat. Und manche können da sehr lange darüber reden, angefangen von der Geburt bis heute. Und hinterher könnte man dann vielleicht berichten, ja, ich habe Zeugnis gegeben, vielleicht eine Stunde lang. Der Johannes, der sagt nicht mal, ich bin Daniel Gillert. Der sagt nur 5 Worte, nämlich, er sagt, wer er nicht ist. Ich bin nicht der Christus. Also er sagt nicht mal, ich bin Johannes, sondern ich bin nicht der Christus. Er hätte ja sagen können, ich bin der Sohn von Zacharias, den hätten wahrscheinlich alle gekannt. Nein, ich bin nicht der Christus. Was sehen wir daran? Das ganze Denken und Streben von Johannes bezog sich auf Jesus. Es geht ihm in keinster Weise darum, sich darzustellen oder sogar für den Messias gehalten zu werden. Es war ihm wichtig, den Leuten zu sagen, schaut nicht auf mich, schaut auf Jesus. Auch in Vers 29, als dann Jesus vorbeikommt, sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und auch für Elia wollte er nicht gehalten werden. Obwohl der Engel Gabriel schon seinem Vater Zacharias verheißen hatte, der Sohn, der Johannes, er wird vor ihm, vor Jesus hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Es war gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, dass es hier auch irgendwas mit Elia zu tun hat. Und dann die Frage, auf die Frage, bist du Elia? Ich bin's nicht. Die nächste Frage, bist du der Prophet? Er antwortete nein. Im 5. Mose 18, Vers 15, verheißt Mose diesen Propheten. Es wird ein Prophet kommen, gleich wie ich, und er weist damit auf Jesus hin. Und die Antwort von Johannes ist nur, nein, bin ich nicht. Was ist es für ein Zeuge, wenn man dem alles aus der Nase ziehen muss? Aber wir sehen, dass dieses Verhalten die Fragenden immer neugieriger macht. Denn sie sehen an seiner Haltung, an seinem Leben, dass ihnen Johannes was zu sagen hat. Und sie lassen nicht nachzubohren. Wer bist du dann? Fragen sie. Und jetzt kommt eine interessante Antwort, nämlich ein Bibelvers. So quasi, ich bin Jesaja 40, Vers 3. Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebne den Weg des Herrn. Wisst ihr, es gibt Christen, die sind dagegen, in der Öffentlichkeit Bibelverse zu zitieren. Sie sagen, man muss die Leute in ihrer Sprache ansprechen. Es kommt vielleicht daher, dass es solche gibt, die nur so um sich werfen mit Bibelversen. Aber in Sprüche 15, 23 heißt es, es ist einem Mann und einer Frau genauso eine Freude, wenn er richtig antwortet, und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. Hier sehen wir, wie Johannes das Wort Gottes zur rechten Zeit gebraucht. Das hat der Heilige Geist geführt. Kein Wort hätte besser gepasst als dieses aus Jesaja 40. Und damit zeigt Johannes wieder weg von sich auf Jesus. Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Und schon sind wir wieder bei Jesus. Ich bin nur ein Wegbereiter. Ich bin nur eine Stimme, die irgendwann wieder verstummt. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Er predigt so, wie es Jesaja schon vorher getan hat. Auch Jesaja stand vor einer Wüste, vor einem Trümmerhaufen Jerusalem und zeigt immer wieder auf den lebendigen Gott. Wenn wir Jesaja 40 lesen, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk. Vers 2, predigt Jerusalem, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Vers 9, sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Vers 10, siehe, da ist Gott der Herr. Bis schließlich am Ende von Jesaja 40, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und das hat auch die Person des Johannes gekennzeichnet, wie den Jesaja. Es geht um Gott. Und bei Johannes besonders, es geht um Jesus. Von Pfarrer Wilhelm Busch hat man mal gesagt, oder einer hat von ihm gesagt, der Mann, der ist ja ganz nett, aber er hat einen Vogel. Er redet immer von Jesus. Und das könnte man auch von Johannes sagen. Es ist Wahnsinn, wie schnell Johannes bei seinem Thema ist, bei Jesus. Vers 25 und 26 wird er auf die Taufe angesprochen. Die Antwort, also die Frage ist, warum taufst du, wenn du nicht Jesus bist oder wenn du nicht der Messias bist? Die Antwort, ich taufe mit Wasser, aber er, geht es dann schon wieder weiter, aber Jesus. Und schon ist er beim Thema. Vielleicht können wir uns mal fragen, was ist unser Hauptthema? Was ist unser Steckenpferd? Worüber reden wir am meisten? Auf welches Thema kommen wir am schnellsten? Eine Zeit lang war es vielleicht Corona, das ist jetzt wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten. Dann waren es die Benzinpreise, dann war es das Gas, was nicht da ist. Und jetzt ist es vielleicht mehr Putin oder sonst irgendwelche anderen Themen. Unsere Ernährung, eine bestimmte Medizin, die mir geholfen hat, irgendeine Verschwörungstheorie. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Bei Johannes war das Herz voll mit Jesus. Und da dürfen wir den Herrn bitten, dass er uns auch zu solchen geisterfüllten Zeugen Jesu macht, wie den Johannes. Der, ich möchte es noch kurz wiederholen, der erstens dorthin ging, wo Gott ihn hingesandt hat, in die Wüste. Auch wenn es kein bequemer Ort war und auch wenn er seinen Lebensstandard reduzieren musste. Er ging, weil Gott ihn geschickt hat. Und zweitens, dessen einfache Botschaft Jesus war, seine Fülle, seine Gnade und seine Wahrheit. Und auch die demütige Bußpredigt hat er zugehört, die ihn selber als erstes verändert hat. Und drittens war Johannes kein frommer Schwätzer, sondern jemand, der Menschen neugierig gemacht hat durch sein Leben und durch sein demütiges Wesen. Und der zur richtigen Zeit das Richtige getan und gesagt hat. Der Johannes hatte kein leichtes Leben. Er hatte ein kurzes Leben und auch sein Dienst hat nur wenige Monate gedauert. Sein Dienst begann in der Wüste und wir wissen, wie es geendet hat. Im Gefängnis. Und zum Schluss wurde er enthauptet, weil so eine Tussi da getanzt hat vor ihrem Papa und er gemeint hat, er muss ihr ihren Herzenswunsch erfüllen und das war das Haupt Johannes des Täufers. Und dieses kurze, hingegebene Leben des Johannes war auch angefochten. Besonders zum Schluss im Gefängnis, wo Johannes dann doch Zweifel bekam. Ist Jesus wirklich der verheißene Messias? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, sehen wir dann, dass er seine Jünger losgeschickt hat zu Jesus. Er sandte sie zum Herrn, Vers 19, und ließ ihm fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet, geht hin, verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und dennoch, trotz all der Nöte, die auch Johannes durchgemacht hat, war es ein erfülltes Leben, dem Jesus auch ein gewaltiges Zeugnis gibt, dann auch hier in Lukas 7, Vers 28, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als er. Johannes selber hat sein Lebensmotto so ausgedrückt, in einem ganz einfachen Satz. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wie würden wir unser Lebensmotto ausdrücken? Wisst ihr, wir alle möchten doch irgendwie, dass unser Leben auch eine Bedeutung hat, oder? Wir möchten nützlich sein, wichtig sein, in irgendeinem Punkt vielleicht besser sein als andere, geschätzt sein. Und es fällt uns schwer, wenn wir nicht beachtet werden, wenn unsere Meinung nicht mehr gefragt ist oder wenn wir älter werden und unsere Leistung nachlässt, vielleicht kennt ihr das. Ich bin jetzt 66 und ich merke einfach, die Augen lassen nach, die Ohren lassen nach, das Gedächtnis lässt nach, da und dort zwickt's, der Kiefer tut weh beim Kauen. Und lauter solche Sachen. Unser Leben versinkt irgendwie in der Bedeutungslosigkeit, oder? Aber was verleiht unserem Leben Bedeutung? Was meint ihr? Bitte?
Die Beziehung.
Die Beziehung, ja. Oder die bestandene Prüfung. Was ist wichtig? Ist natürlich schön, wenn wir eine Prüfung bestanden haben. Aber ist jetzt unser Leben bedeutungsvoller? Ich habe gestern mal zum Fenster rausgeschaut und einfach mal ein bisschen den Schneeflocken zugeschaut. Und dann bin ich rausgegangen und habe mir diese Schneeflocken angeschaut. Von der Nähe, mit der Brille. Und es ist doch gewaltig, wie unterschiedlich diese Schneeflocken sind. Jede Schneeflocke ist ein Wunder Gottes. Aber wer beachtet es eigentlich? Da fallen Milliarden von Schneeflocken und keiner schaut sie an und irgendwann schmelzen sie wieder dahin. Eine Schneeflocke ist ein Wunder, aber noch viel mehr bist du ein Wunder Gottes. Aber nicht durch deine Leistung, sondern durch deinen Schöpfer. Denn sonst wäre jedes Leben bedeutungslos, was irgendwie behindert ist oder was reduziert ist. Aber es geht bei Gott nicht darum. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr von Max Lucado diese Holzpuppe Punchinello. Ich bin jetzt kein Anhänger von Max Lucado, aber dieses Beispiel oder dieses Gleichnis von dieser Holzpuppe, das hat mich immer wieder mal angerührt und ich gebe es auch gerne weiter an Menschen, die nicht gläubig sind. Dieser Punchinello war eine Holzpuppe unter den Wemmicks. Und in diesem Volk, das ist ein Gleichnis, war es üblich, dass man entweder den Leuten goldene Punkte oder graue Punkte gegeben hat. Ne? Also wenn jemand was gut gemacht hat, dann kriegt er einen goldenen Punkt hingemacht und wenn jemand was schlecht gemacht hat, dann kriegt er einen grauen Punkt. Und da gibt es halt dann Leute, die haben ganz viel goldene Punkte, zum Beispiel der Bürgermeister da in dieser Geschichte, der hat viele goldene Punkte und der Punchinello, der hatte nur graue Punkte und sonst gar nichts. Und dann trifft er ein Mädchen, die heißt, glaube ich, Lydia, und bei der hat nichts gehalten. Der wollte sie einen goldenen hindrücken, bang, runtergefallen, einen grauen Punkt, auch nicht gehalten. Und das Geheimnis dieser Lydia war, dass sie immer wieder zu ihrem Meister gegangen ist. Dass sie in Beziehung war, jetzt sind wir wieder bei der Beziehung, dass sie in Beziehung war zu ihrem Schöpfer. Und dadurch haben diese Punkte nicht gehalten. Das war entscheidend. Also die Punkte machen nicht dein Leben bedeutungsvoll und wertvoll, sondern unsere Herkunft, unser Schöpfer, der, zu dem wir eine lebendige Beziehung haben dürfen. Und es ist wichtig, dass wir uns das auch immer vor Augen halten, wenn alles nachlässt bei uns, wenn wir älter werden. Johannes hat es begriffen jedenfalls. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist so. Jeder Mensch wird wieder abnehmen. Als Kind, da krabbelst du auf dem Boden rum und dann läufst du wieder und dann geht es aufwärts und immer besser. Und dann schaffst du diese und jene Prüfung und wirst befördert und alles. Und dann geht es aber wieder abwärts. Gott hat es so gemacht. Und irgendwann heißt dann, wie im Alten Testament bei verschiedenen Leuten, und er starb alt und lebenssatt. Hat ein schönes Leben gehabt, aber irgendwo hat man es dann auch satt zum Schluss, weil vieles nicht mehr funktioniert. Und es ist aber nicht das, was unser Leben herausragend macht, sondern es geht um ihn, Und das zeigt uns Johannes. Es geht um Jesus. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und nur wenn wir das vor Augen haben, wenn wir diese Wertigkeit, die Gott uns gibt, vor Augen haben, dann können wir auch lebendige Zeugen sein, so wie der Johannes. Und das wünsche ich uns allen. Amen.